Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Gotthardstraßentunnel kommt in die Jahre. Die Anlage braucht früher als erwartet eine Totalsanierung. Die Schweizer Verleger investieren kräftig in neue Internetangebote. Sie hoffen auf Publikum und Werbeeinnahmen. Der Zuger Bergbaukonzern Xstrata will den großen Platinproduzenten Lonmin kaufen. Für Lonmin sind die gebotenen 10 Milliarden Dollar zu wenig. Die Schweizer Bevölkerung gibt jährlich 2,7 Milliarden für Lotto, Glücksspiele und Wetten aus, im Schnitt 360 Franken pro Kopf. Deutschschweizer Mädchen des Jahrgangs 07 heißen am häufigsten Lena. Tim war der beliebteste männliche Vorname. Und um 13 Uhr on the road to Wichita, Kansas, die Reise der DRS-Korrespondenten in die Mitte Amerikas. Heute ein Zwischenstopp am Fuß der Appalachen in Southwest Virginia, einem mausarmen ländlichen Landstrich mit einem riesigen Drogenproblem. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftermauer.
Der Gotthardstraßentunnel muss früher total saniert werden als bisher geplant. Der Bund möchte bereits in 10 Jahren mit den Arbeiten beginnen und nicht erst 2030, wenn der Tunnel 50 Jahre alt sein wird. Der Sprecher des Bundesamtes für Straßen Astra, Thomas Rohrbach, bestätigte einen entsprechenden Bericht der Berner Zeitung. Eine Analyse des Astra habe ergeben, dass mit der Sanierung der Belüftung und Beleuchtung des Tunnels nicht mehr zugewartet werden könne. Ohne eine längere Sperrung des Tunnels werde die Renovation nicht möglich sein, so Rohrbach. In der Schweiz entsteht ein neues Internetportal. Die Adresse news1.ch wird im Oktober starten. Auf der Seite werden Beiträge der beteiligten Regionalzeitungen veröffentlicht. Beteiligt an der Seite sind 6 regionale Medienhäuser: die Neue Luzerner Zeitung, das St. Galler Tagblatt, die AZ Medien AG, die Südostschweiz, das Verlagshaus der Schaffhauser Nachrichten sowie jenes der Zürichsee Zeitung. Der Zuger Bergbaukonzern Xstrata wird den drittgrößten Platinhersteller der Welt, Lonmin, übernehmen. Der Konzern will dafür rund 10 Milliarden Dollar bezahlen. Das Unternehmen Lonmin mit Sitz in London verdiente dank rekordhohen Rohstoffpreisen lange gut, kämpfte jedoch zuletzt mit rückläufigen Preisen sowie mit Stromausfällen in Südafrika. Lonmin lehnte das Übernahmeangebot aus Zug umgehend als zu niedrig ab. In Südafrika hat ein landesweiter Streik wegen steigender Lebenshaltungskosten die Wirtschaft und das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Automobilwerke wie VW und Mercedes sowie mehrere Bergwerke blieben geschlossen. In mehreren Großstädten versammelten sich Zehntausende Menschen zu Protestkundgebungen. Der Streik richtet sich vor allem gegen den staatlichen Stromversorger Eskom, der trotz dauernder Engpässe und Unterbrüche bei der Stromlieferung massive Preiserhöhungen durchsetzen will. Im Moskauer Donskoi-Kloster ist der russische Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn beigesetzt worden. An der Zeremonie nahm auch der russische Präsident Medvedev teil. Auch hunderte weitere Menschen nahmen Abschied vom Regimekritiker. In der Nacht hatten Studenten am offenen Sarg des weltweit geschätzten Schriftstellers Gebete gelesen. Solschenizyn war am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Moskau gestorben. Er hat in seinen Büchern die kommunistischen Verbrechen unter Sowjetdiktator Stalin öffentlich angeklagt, so etwa in seinem Hauptwerk Archipel Gulag. In der südchinesischen Millionenmetropole Hongkong hat ein Tropensturm das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Öffentliche Einrichtungen und die Hongkonger Börse bleiben geschlossen. Flüge wurden gestrichen und Fähren blieben im Hafen. Der Sturm beeinträchtigt auch den Zeitplan der Olympischen Spiele. Die Reiter konnten am Morgen nicht wie geplant trainieren. Und auch Bundespräsident Guschbein musste seine Pläne ändern. Er konnte nach seinem Besuch in Vietnam nicht nach Shanghai fliegen, wo er das Schweizer Wissenschaftshaus eröffnen sollte. Die Schweizer Bevölkerung gibt weniger Geld aus für das Glücksspiel. So setzte im vergangenen Jahr jede in der Schweiz lebende Person im Schnitt 360 Franken für das Lotto und für Wetten ein. Insgesamt sind das 2,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Justiz meldet. Das sind rund 70 Millionen weniger als 2006. Um fast ein Viertel zurückgegangen ist der Umsatz bei Euromillions. Hingegen ist das Zahlenlotto bei den Schweizern wieder beliebter. Es konnte den Umsatz um fast 40% auf über 560 Millionen Franken steigern. Bei Deutschschweizer Eltern waren im letzten Jahr die Vornamen Lena und Tim am beliebtesten. Vor Sarah und Nina beiden Mädchen und Noah und Luca beiden Knaben. In der Westschweiz führt Emma seit 2005 die Liste der beliebtesten Mädchennamen an. Nathan ist dort für Knaben besonders beliebt. In der italienischen Schweiz schließlich wurde 2007 am meisten der Name Alessandro für die Knaben und Sarah für die Mädchen vergeben. In der Stadt Bern geht die Polizei in den nächsten 6 Wochen besonders aufmerksam gegen das Wegwerfen von Abfall vor. Patrouillen werden in einer ersten Phase Leute auf ihre Widerhandlungen aufmerksam machen, wenn sie Abfall achtlos wegwerfen. In einer zweiten Phase soll es Bußen bis zu 300 Franken geben. Schon zuvor hatte die Stadt Bern ihre Reinigungsleistungen ausgebaut und die Leute sensibilisiert. Später wollen die Stadtbehörden entscheiden, ob auch im nächsten Jahr repressiver gegen das sogenannte Littering vorgegangen werden soll.
Die Zürcher SVP bekommt einen neuen Präsidenten, einen alten Bekannten. Ueli Maurer will es wieder wissen oder muss es nochmals wissen wollen. Wir fragen nach. Und weiter: Der Gotthardtunnel ist rasch gealtert, die wichtige Röhre braucht bereits in 10 Jahren eine Gesamtsanierung. Platin ist edel und teuer. Dem Zuger Minenkonzern Extrata ist ein Platinproduzent 10 Milliarden wert. Online ist angesagt. Schweizer Verleger buhlen mit teuren neuen Internetangeboten um Leser und Inserate. Der Tibet-Protest ist leiser geworden, je näher die Spiele in Peking gerückt sind. Das Filmfestival Locarno ist inzwischen groß, für manche zu groß für die Schweiz. Und um 13 Uhr on the road to Wichita, Kansas. Unsere USA-Korrespondenten haben sich aufgemacht, das große weite Land, das im November einen neuen Präsidenten wählt, in seiner Vielfältigkeit zu erleben. Von Ost und West her, quer durchs Land. Auf seinem Weg in die Mitte Amerikas hat Peter Vögerli das Appalachengebirge erreicht und da Southwest Virginia, eine bitterarme Gegend mit einem flächendeckenden Drogenproblem. On the road to Wichita, Kansas, um 13 Uhr auf DRS 1 und 4.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.194 Punkten unverändert. Der Euro wird zu 1.6282 gehandelt, der Dollar zu 1.0526. Die Wetterprognose. Im Norden scheint heute Nachmittag trotz vorüberziehenden Wolkenfeldern oft die Sonne. Im Süden ist es noch zeitweise sonnig. Vor allem vom Südwallis über die Tessiner Berge bis Südbünden gibt es auch einige Regenschauer. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 26 und 30 Grad. Am Donnerstag scheint zunächst die Sonne und es wird 28 bis 32 Grad heiß. Am Nachmittag und Abend ziehen von Westen her und aus den Alpen heraus Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Am Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt mit einigen Schauern, im Süden wird es wieder sonniger. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Norden, ca. 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel.
Ueli Maurer kann es nicht lassen. 8 Monate nach seinem Rücktritt als Parteipräsident der SVP Schweiz kehrt er in die Parteipolitik zurück. Er wurde gestern Abend überraschend als Präsident der SVP des Kantons Zürich vorgeschlagen. Was bedeutet Ueli Maurers Rückkehr für die SVP Schweiz? Und ist sein Comeback eine versteckte Kritik an die Adresse seines Nachfolgers Toni Brunner, der Unterstützung aus Zürich braucht? Antworten im Bericht von Inlandredaktor Alexander Sauter.
Nach seinem Rücktritt als Präsident der SVP Schweiz kündigte Ueli Maurer an, er mache sich in der Kommunikationsbranche selbstständig. Seit April präsidierte er den Verband der Schweizer Gemüseproduzenten. Das war ihm offensichtlich zu langweilig.
Die Politik ist so etwas wie meine Lebensaufgabe. Die SVP hat eine wichtige Funktion im Land, die ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen unserer Politik zum Durchbruch verhelfen und das kann ich im Moment als Präsident der Zürcher SVP am besten.
Mit Ueli Maurer bekommt der Kanton Zürich einen Parteipräsidenten, der das politische Geschäft beherrscht wie kaum ein anderer. 11 Jahre lang stand er an der Spitze der SVP Schweiz. Seit er dort weg ist, fährt die Partei in unruhigen Gewässern. Die Lücke, die Ueli Maurer hinterlässt, kann sein junger Nachfolger Toni Brunner noch nicht schließen. Parteispaltungen in Bern und Graubünden, die verlorene Abstimmung über die Einbürgerungsinitiative prägten das Bild der Partei. Toni Brunner kann bislang keine eigenen Akzente setzen. Das gibt Grund zu der Annahme, dass deshalb Parteistratege Christoph Blocher die Leitung im politischen und wählermäßigen wichtigen Kanton Zürich in bewährte Hände geben wollte. Der ebenfalls für das Amt gehandelte Nationalrat Alfred Heer wurde übergangen und Uli Maurer mit der Aufgabe betraut. Der künftige Kantonalparteipräsident will zwar seine Rückkehr nicht als Misstrauensvotum gegenüber Toni Brunner verstanden wissen, er streitet aber nicht ab, dass die Partei bewusst auf Kontinuität setzt.
Es ist in der Politik etwas Zentrales, dass man Kontinuität hat. Wenn ich jetzt wieder an die schweizerischen Parteien denke, war die SVP die einzige mit personeller Kontinuität. Sie hatte Erfolg. Alle anderen Präsidenten haben laufend gewechselt mit dem Ergebnis, dass keine klare Linie zu erkennen war. Und für mich ist gerade in der Führung die Kontinuität ein wesentliches Erfolgsmerkmal.
Was ändert sich nun bei der SVP? Uli Maurer will den Kanton Zürich wieder verstärkt auf nationaler Ebene einbringen. Denn Zürich, so Maurer, sei für die Entwicklung der Schweiz enorm wichtig. Vieles, was zuerst in Zürich passiere, betreffe später die ganze Schweiz. Deshalb bezeichnet er die SVP Zürich als Taktgeber für die nationale SVP.
Zürich hat diese Aufgabe immer wahrgenommen. Unter Christoph Blocher war das ja eigentlich ein Prunkstück unserer Politik. Und es muss so fortgesetzt werden, wie wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben.
Christoph Blocher war ganze 27 Jahre lang Präsident der SVP des Kantons Zürich. Unter seiner Führung diktierte die Kantonalsektion den Kurs der nationalen Partei. Nach Blochers Wahl in den Bundesrat war Zürichs Einfluss nicht mehr ganz so stark. Heißt das also, dass künftig wieder Zürich den Ton angibt? Uli Maurer meint:
Zürich hat man einen anderen Stil als in anderen Landesgegenden. Das ist so, das ist weder gut noch böse und das ist eher ein herbeigeschriebenes Merkmal, dass es einen Zürcher Flügel gibt, der lauter ist und ich weiß nicht was. Das findet in den Medien statt, das findet überall statt, auch auf der Straße. In Zürich läuft man schneller und spricht etwas schneller als in Bern.
Und trotzdem, der abtretende Kantonalpräsident Hans-Jörg Frey war zwar hart in der Sache, aber im persönlichen Umgang pflegte er bewusst einen zurückhaltenden Stil und distanzierte sich mit seiner Art vom politischen Poltererkurs. Mit Uli Maurer wird man künftig wieder lautere Töne aus Zürich zu hören bekommen.
Den Autofahrern und Autofahrerinnen drohen in rund 10 Jahren noch längere Staus am Gotthard. Dann nämlich will der Bund den Straßentunnel sperren und gründlich sanieren. Diese Totalsanierung kommt 10 Jahre früher als geplant, denn vor allem bei der Lüftung ist eine Generalüberholung dringender als gedacht. Und schon jetzt machen sich Verkehrsplaner, aber auch Naturschützer Gedanken, wie ein Chaos am Gotthard verhindert werden kann. Dominik Meyer.
Zwar wurde die Lüftung im Gotthardtunnel erst vor rund 7 Jahren erneuert und verbessert, damals nach der schweren Brandkatastrophe im Tunnel. Bauexperten des Bundes haben nun aber festgestellt, die nächste Sanierung muss früher kommen, in rund 10 statt 20 Jahren, das meldet heute die Berner Zeitung. Eile ist vor allem bei der Belüftung geboten. Diese müsse in 10 Jahren überholt werden, sagt Thomas Rohrbach, Sprecher beim Bundesamt für Strassen. Das heisse aber nicht, dass es heute Sicherheitsprobleme gäbe.
Klar ist, wenn man die Lüftung nicht unterhalten würde, dann hätte man irgendwann ein Betriebsproblem in einem Tunnel. Das ist aber beim Gotthard auch heute nicht der Fall und wird auch in 5 Jahren nicht so weit sein, weil diese Lüftung wird jährlich mehrfach gewartet. Aber irgendwann ist so ein System am Ende seiner Lebensdauer und dann muss es ersetzt werden.
Bis zu 500 Millionen Franken dürfte die Totalsanierung kosten. Nicht nur die Lüftung wird neu, sondern zum Beispiel auch die Beleuchtung und Teile der Betonhülle. Der Bund arbeitet an 2 Varianten. Entweder ist der Tunnel ein ganzes Jahr lang gesperrt oder aber während bis zu 3 Jahren immer in den Sommermonaten, wenn als Ausweichstrecke der Gotthardpass offen ist. Dagegen wehren sich aber die Naturschützer. Alf Arnold, Geschäftsführer des Vereins Alpeninitiative, fürchtet einen Verkehrskollaps auf der Passstrasse.
Unser Vorschlag lautet, den Straßentunnel im Winter ganz zu schließen und als Alternative einen Autoverlader anzubieten. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass es keinen Umwegverkehr über den Pass und via San Bernardino gibt.
Den Tunnel während 3 Jahren im Winter schließen, wenn die Pässe gesperrt sind. Für den Bund ist dieser Vorschlag der Alpeninitiative zurzeit keine Option. Man überlege sich aber, wie die Alpeninitiative einen Autoverlad auf der Schiene. Die SBB verfüge heute noch über Verladerampen in Göschenen und Airolo, sagt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen.
Wir sind an diesen Anlagen sehr interessiert, dass sie erhalten bleiben und haben auch gegenüber der SBB unser Einverständnis signalisiert, dass wir uns am Unterhalt dieser Anlagen finanziell beteiligen würden, damit die allenfalls dann bei so einer Sanierung zur Verfügung steht.
Die SBB sei bereit, einen solchen Autoverlad anzubieten. Der Entscheid, wie genau ein Verkehrschaos am Gotthard vermieden werden kann, fällt in den nächsten 2 Jahren. Und frühestens im Jahr 2018 wird der Gotthardtunnel für die Sanierung geschlossen.
Platin steckt in Schmuck drin, aber auch in Mikrochips oder Katalysatoren. Mit Platin lässt sich also gutes Geld verdienen. Das Schweizer Bergbauunternehmen Extrata aus dem Kanton Zug will mit diesem kostbaren Edelmetall jetzt groß ins Geschäft kommen. Es will einen der größten Platinhersteller der Welt, die britische Lonmin, kaufen und bietet nicht weniger als 10 Milliarden Franken. Wirtschaftsredaktor Charles Lieber.
In den letzten Jahren explodierten die Preise für Platin regelrecht. Das liegt daran, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Aber nicht das Metall ist rar, sondern die Förderung von Platin stockt. Und das wird noch einige Zeit so bleiben. Darum werden an den Rohstoffbörsen so hohe Preise für Platin bezahlt. Logisch will Extrata davon profitieren und mitverdienen. Das südafrikanische Bergbauunternehmen Lonmin stand darum schon einige Zeit unter intensiver Beobachtung. 3/4 des weltweiten Abbaus von Platin erfolgt in Südafrika. Lonmin ist die Nummer 3. Lonmin hat in den letzten Monaten aber regelmäßig für negative Schlagzeilen gesorgt. Mehrfach verpasste das Unternehmen die angestrebten Produktionsmengen. Das Unternehmen kämpft mit längeren Stromausfällen in Südafrika. Lonmins Anlagen sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Und dann liefen der Firma auch noch qualifizierte Mitarbeiter in Scharen davon. Darum will der Chef von Extrata, Mick Davis, Lonmin nun unter die eigenen Fittiche nehmen und sanieren.
I believe strongly. That Lonmin can be returned to its former production levels and growth trajectory.
Die aktuellen Schwächen von Lonmin will Extrata also wieder in Stärken verwandeln. Kein Unternehmen können das besser als Extrata, ist Mick Davis überzeugt.
But I believe that no company is better placed to deliver this turnaround than Extrata.
In den Augen von Extrata-Chef Mick Davis könne Lonmin unter seinem Dach wieder eine Perle werden und vom aktuellen Platinhoch profitieren. 10 Milliarden Franken ist der Wert dieser rohen Perle, ein stolzer Kaufpreis für einen hinkenden Konkurrenten. Solche Kaufsummen sind aber nicht außerordentlich in der Rohstoffbranche. Konkurrent BHP zum Beispiel will Mitbewerber Rio Tinto für 170 Milliarden Dollar übernehmen. Nicht selten wird in der Rohstoffbranche mit solchen Kellen angerührt. Extrata folgt mit dem Übernahmeangebot für Lonmin, also einem Trend, der nun schon rund 2 Jahre anhält. Große Bergbauunternehmen werden immer größer, indem sie Konkurrenten übernehmen. Extrata wollte vor kurzem selber zum großen Sprung ansetzen und die brasilianische Firma Vale übernehmen. Das misslang. Extrata kehrt nun darum zur alten Strategie zurück. Immer weiter expandieren, durch kleinere Einkäufe und sich in allen Segmenten des Bergbaus immer breiter machen. Im Geschäft mit dem Abbau von Kohle, Kupfer, Nickel, Zink und weiteren Legierungen. In diesem Mix darf nach Ansicht von Extrata das Platin von Lonmin nicht fehlen.
Aber Lonmin hat das Angebot aus Zug inzwischen abgelehnt. Die 10 Milliarden seien zu wenig. Wer in den Internetangeboten der Schweizer Zeitungen nach attraktiven Inhalten sucht, wird meistens enttäuscht. Da gibt es Agenturmeldungen und Fotos, die Artikel der Papierausgabe, wenig Interaktives, wenig Exklusives. Das soll sich ändern. Ende Woche lanciert der Tamedia-Konzern mit der Basler Zeitung ein gemeinsames großes Nachrichtenportal namens Newsnetz. Und, wie heute Vormittag bekannt wurde, planen weitere Schweizer Verlagshäuser gemeinsam ein ähnliches Projekt. Beat Soltermann.
Die Schweizer Verleger sind in Goldgräberstimmung. Das Gold heißt Online-Werbung und geschürft werden soll dieses Gold mit Internetangeboten, wie sie bisher nur von ausländischen Medienhäusern hergestellt wurden. Umfassend, mit exklusiven Artikeln und allen interaktiven Möglichkeiten, die das World Wide Web zu bieten hat. Sowas kostet zwar viel Geld, aber die Verleger wollen es investieren, auch wenn sie sich über genaue Summen ausschweigen. Am teuersten dürfte Newsnetz sein, ein Projekt von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. 44 Vollzeitredaktoren werden ab Freitag für Newsnetz arbeiten. Es sei die größte Online-Redaktion der Schweiz, sagt Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer.
Wir bringen nun die Dossierkompetenz der drei Tageszeitungen mit den Vorteilen einer starken Online-Redaktion zusammen und werden so sicherlich etwas bieten können unseren Leserinnen und Lesern, was es bisher so in der Schweiz nicht gab.
Dies wollen auch andere Verleger. Mittellandzeitung, St. Galler Tagblatt, Neue Luzerner Zeitung und drei weitere Regionalblätter planen ab Oktober mit News One ebenfalls eine gemeinsame, umfassende Infoplattform im Internet, sagt Norbert Neininger, Verleger der Schaffhauser Nachrichten und Präsident von News One.
Wir werden das Beste aus den Medienhäusern nehmen und zusammenfügen zu einem hoffentlich sehr erfolgreichen Portal.
Newsnetz und News One sind nur zwei Beispiele. Auch andere Verlage rüsten auf, nachdem sie das Internet jahrelang eher stiefmütterlich behandelt haben. Blick und 20 Minuten waren die ersten, die hierzulande moderne Informationsplattformen ins Netz stellten. Diese Websites gehören inzwischen zu den meistbesuchten in der Schweiz. Gratis, schnell, multimedial und sehr interaktiv, ganz offensichtlich wurde hier der Nerv der Zeit getroffen. Immer mehr Menschen beziehen ihre Informationen aus dem Internet, immer weniger aus der Zeitung. Diese Verlagerung hat die letzten Schweizer Verleger aufgeweckt und sie zur aktuellen Online-Offensive motiviert. Doch es gibt noch einen weiteren Grund. Mit den Infosurfern kommen nämlich auch die Werber. Das heißt, im Internet lässt sich, anders als früher, Geld verdienen. In der ersten Jahreshälfte betrugen die Werbeausgaben rund 30 Millionen Franken, Peanuts zwar verglichen mit den Milliarden für Fernseh- und Printwerbung, doch der Online-Werbemarkt wächst schneller als alle anderen. Freddy Kreuter, der Leiter von NZZ Online, glaubt, dass diese Entwicklung noch weitergeht.
Wenn man nämlich den Werbekuchen auf internationaler Basis vergleicht mit dem, was wir in der Schweiz beobachten können, sind wir hier, was die Online-Werbung anbelangt, noch einiges im Rückstand.
Die Werbeausgaben im Internet möglichst ins eigene Haus und in die eigene Kasse leiten, das also wollen die Verleger. Doch rechtfertigen diese Werbeeinnahmen ihre hohen Investitionen? Aus den Verlagshäusern gibt's keine klaren Antworten. Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer.
Auch Online-Medien können rentieren. Wir sind überzeugt, dass das Newsnet Geld verdienen wird, aber das braucht Zeit und diese Zeit wollen wir dem Projekt auch geben.
Und Konkurrent Norbert Neininger sprüht vor Zuversicht. Er ist überzeugt, News One wird so bald nicht eingestampft.
Nein, außer Sie können uns sagen, dass das Internet eingestampft wird, dann wären diese Probleme gelöst.
Sagt Norbert Neininger, der Präsident von News One. Vier Monate ist es her, seit die chinesischen Sicherheitskräfte mit großer Härte gegen aufständische Tibeter vorgingen. Der internationale Protest war groß. Inzwischen ist die weltweite politische Empörung über das chinesische Regime fast völlig abgeflaut und zahllose prominente Staats- und Regierungschefs werden am Freitag doch dem Auftakt der Olympischen Spiele beiwohnen. Fredrik Steiger berichtet.
Schon Monate bevor sie überhaupt begannen, schienen die Olympischen Spiele in Peking kompromittiert. Die Bilder des ruppigen und teils gar brutalen Vorgehens von Chinas Sicherheitskräften gegen aufständische Tibeter gingen um die Welt. Auf einmal waren die chinesischen Menschenrechtsverletzungen das zentrale Thema. Die Free Tibet-Kampagne mit Sitz in London rief sogleich die Staats- und Regierungschefs auf, die Eröffnungszeremonie zu boykottieren, wie Anne Holmes schildert.
We did call on world leaders to boycott the opening ceremony and make it clear that they weren't prepared.
Sie sollten klar machen, dass sie nicht bereit seien, ein großes Fest zu feiern, während in Tibet Leute eingesperrt, gefoltert und getötet würden.
Frankly, we regret that they did not answer this call.
Nun bedauere man, dass dieser Appell wenig gebracht habe. Zwar werden längst nicht alle der über 200 Olympiateilnehmerstaaten mit ihren Spitzenpolitiken vertreten sein, aber viele wichtige eben doch. Nach anfänglichem Zögern rechtfertigt etwa US-Präsident George Bush seine Präsenz kommenden Freitag in Peking.
I view the Olympics as a opportunity for me to cheer on our athletes.
Es sei für ihn halt die Gelegenheit, den US-Athleten zuzujubeln. Sie freuten sich sicher, dass ihr Präsident dabei sei.
The Chinese people are watching very carefully about the decisions by world leaders.
Eine Nichtteilnahme wäre, so Bush, auch ein Affront gegenüber dem chinesischen Volk, das sehr genau verfolge, wer komme und wer nicht. Dem Boykottaufruf folgen wollte zunächst Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Aber auch er reist nun nach Peking.
En tant que président de l'Union, et c'est tout à fait normal, j'ai consulté nos partenaires.
Als derzeitiger EU-Präsident habe er sich mit den Partnerländern abgesprochen und da sei man zum Schluss gelangt, dass seine Präsenz an der Eröffnungsfeier angebracht sei. Und auch Yasuo Fukuda, Regierungschef aus Japan, das mit China durchaus nicht spannungsfreie Beziehungen unterhält, wird nach Peking fliegen. Umständlich erklärt er sich. Es habe ursprünglich große Terminprobleme in seiner Agenda gegeben, aber nun lasse sich doch ein Olympia-Kurzbesuch einbauen. Anwesend sein wird auch Russlands Regierungschef Wladimir Putin. Die Schweizer Delegation wird von Bundespräsident Pascal Couchmain angeführt. Großbritanniens Premierminister Gordon Brown wird zwar der Eröffnung fernbleiben, aber bei der Schlussfeier dabei sein. Einzelne rechtfertigen ihre Präsenz damit, sie seien ja gar nicht von China, sondern vom Internationalen Olympischen Komitee eingeladen worden. Zu den prominenten Abwesenden gehört hingegen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die allerdings kein Aufheben zum ihren Entschluss macht, die aber auch schon den Zorn des chinesischen Regimes auf sich lenkte, als sie das geistliche Oberhaupt der Tibeter, den Dalai Lama, empfing. Sowohl bei der Free-Tibet-Kampagne wie bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erwartet man nun, dass all die politischen Peking-Pilger dort wenigstens die Menschenrechte thematisieren. Daniel Graf.
Für Amnesty International ist es aber klar, dass die Zeit der stillen Diplomatie vorbei ist. Wir fordern, dass die Staatschefs in Peking jetzt Klartext sprechen.
Und dass sie die Menschenrechtsverletzungen öffentlich anprangerten. Das hätte wegen der enormen Medienpräsenz rund um Olympia durchaus Wirkung in der chinesischen Öffentlichkeit. Falls diese, muss man einwenden, trotz Medienzensur tatsächlich davon erfährt.
Heute Abend beginnt in Locarno das 61. internationale Filmfestival. Locarno ist das größte Filmfestival der Schweiz. International aber gilt Locarno als das kleinste der großen. Es ist kleiner als seine Konkurrenten in Cannes, Berlin und Venedig. Ist Locarno also, wie etwa zu hören ist, zu groß für die Schweiz und zu klein für die Welt? DRS Filmredaktor Michael Sennhauser hat nachgefragt.
Böse Zungen behaupten ja immer wieder, dass in den Tagen des Filmfestivals einfach die Deutschschweizer nach Locarno pilgern. Aber das stimmt natürlich nicht. Locarno habe vielmehr das Glück, ein eher internationaleres Publikum zu haben als andere Festivals, sagt sein Leiter Frederik Mehr.
On a la chance à Locarno d'avoir en effet un public certainement beaucoup plus international que d'autres festivals, parce qu'on n'a pas seulement un public.
Die Leute aus Frankreich, Italien, Deutschland und anderswo kommen, weil sie wissen, dass dieses Festival zugänglich bleibt, trotz seiner Stellung, sagt Frederik Mehr.
Qui viennent à Locarno parce qu'ils savent que c'est un festival qui reste accessible malgré son importance.
Damit hat Mehr durchaus recht, denn an einem Festival wie Cannes hat das Publikum nichts verloren. Da sind ausschließlich Film- und Medienprofis anwesend. Wie steht es denn mit der Behauptung, Locarno könne gar nicht so wichtig sein, weil die Siegerfilme danach häufig nicht einmal ins Kino kommen in der Schweiz? Das treffe durchaus zu, sagt Frederik Mehr. Aber der Schweizer Kinomarkt sei eben international nicht sehr relevant. Wichtig sei, dass der Sieger vom letzten Jahr, Masahiro Kobayashi, aufgrund des Goldenen Leoparden von Locarno eine komplette Retrospektive in Rotterdam bekommen habe. Und wichtig sei, dass ein Weltvertrieb eine Auswahl seiner besten Filme international auf den Markt gebracht habe. Der Preis von Locarno habe Kobayashi also die Sichtbarkeit und Anerkennung gebracht, die er zuvor nicht hatte, international. Außer in der Schweiz.
En fait, le prix de Locarno a donné à Kobayashi une visibilité et une internationalité qu'il n'avait jamais eu auparavant, sauf en Suisse.
Zu klein für die Welt ist Locarno so gesehen also nicht. Aber zu groß für die Schweiz? Zumindest so groß, dass weiteres Wachstum kaum mehr zu finanzieren sei, findet Festivalpräsident Marco Solari. Aber das wahre Problem sieht er woanders.
Die Schweiz besteht aus Tausenden und Abertausenden von subtilen Gleichgewichten. Und sobald ein Gleichgewicht gestört wird, dann arbeitet alles um dieses Gleichgewicht wieder herzustellen. Und dementsprechend hat man in der Schweiz Großes nicht gern.
Und dann beweist Marco Solari fast schon kabarettistisches Talent.
Sonst sagt man sich sofort mit echt schweizerischer Besorgnis, ja, dieses Urwort der Schweiz, ja, wird's nicht zu gross.
Vielleicht ist Locarno wirklich nicht zu groß für die Schweiz. Vielleicht ist die Schweiz einfach zu klein für Locarno. Auch das muss nicht sein, meint Marco Solari.
Wir haben jetzt 60 Jahre lang daran gearbeitet. Jetzt haben wir etwas Großes, das in der Welt ausstrahlt. Also hoffentlich lasst jetzt für einmal dieses Ja sein und freut euch, dass etwas groß geworden ist,
sagt Marco Solari, der Präsident des Filmfestivals von Locarno.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.